Einen schönen guten Tag, meine sehr geehrten Damen und Herren. Es freut mich, dass Sie wieder mit dabei sind bei unserem Format in 5 Fragen um die Welt. Mein Name ist Wolfgang Köfken und ich nehme Sie heute wieder mit auf eine kleine Reise um unseren Globus. Wir waren in diesem Jahr schon, hat uns schon durchaus weit verschlagen. Wir waren schon in Japan, wir waren zuletzt in Spanien und auch heute nehmen wir uns nicht nur ein Land, sondern mehrere Länder vor, die gar nicht so unweit unseres eigenen Heimatlandes Deutschland entfernt sind. Wir blicken heute in die nordischen Länder, das heißt Schweden, Finnland, Norwegen, Dänemark und Island. Dafür ist nämlich meine Kollegin Christina im Büro für Stockholm zuständig. Ist eine große Anzahl von Ländern. Wir fokussieren uns aber heute vor allen Dingen auf die Lagen in Schweden und Finnland. Und der Schwerpunkt des heutigen Gesprächs richtet sich so ein bisschen danach, seitdem Christina in Schweden in Stockholm ist, seit 2022, seit dem Jahr tobt auch der Angriffskrieg Russlands in der Ukraine, der in Europa zahlreiche Veränderungen mit sich gebracht hat. Und 2 der Länder, die wir heute betrachten wollen, nämlich Schweden und Finnland, die waren vorher keine NATO-Mitglieder, sind jetzt NATO-Mitglied aufgrund der Ereignisse. Und das hat auch innerhalb der beiden Gesellschaften vielfach zu Veränderungen geführt. Sind mittlerweile NATO-Mitglieder, betreiben weiterhin eine Aufrüstung. Gemeinsame Verteidigungspläne sind Alltag. Norwegen, ein Land, was wir heute nur am Rande fokussieren, aber was natürlich auch in dem Einwirkungsbereich von Christina und ihren Kollegen in Stockholm ist. Es hat Pläne aus dem Kalten Krieg wieder reaktiviert, Verteidigungspläne, Zivilschutzkonzepte und auch die NATO selbst warnt vor möglichen russischen Angriffsszenarien innerhalb der nächsten Jahre. Das müsste gar nicht mal Truppenbewegung sein, sondern wir haben die Ostsee, die dort an viele Länder grenzt, auch an Russland, die immer wieder Angriffsszenarien Ziel ist. Wir haben hybride Lagen, im Digitalen werden die Länder attackiert und nicht zu vergessen, Finnland hat ganz, ganz physisch gesehen eine mehr als 1300 Kilometer lange Grenze mit Russland, die jetzt auch nochmal zusätzlich im Fokus steht. Das ist unser Themenbereich des heutigen Tages. Sie sehen, meine Damen und Herren, es ist wieder ein umfangreiches Potpourri an Themen, das wir uns vornehmen. Und wie schon eingangs erwähnt und wie Sie das natürlich kennen, bedienen wir uns dort dem umfangreichen Netzwerk der internationalen Büros der Friedrich-Ebert-Stiftung. Meine Kollegin Christina ist seit 2022 für die nordischen Länder zuständig, ist schon seit 2003 für die Friedrich-Ebert-Stiftung unterwegs, war unter anderem schon in Kolumbien, Marokko und Indien und jetzt, wie gesagt, für die nordischen Länder zuständig. Liebe Christina, wir starten, wie wir mit allen Folgen starten, bevor wir uns auf die, Sicherheits- und Verteidigungspolitik fokussieren. Als du heute Morgen ins Büro gekommen bist, dich mit deinen Kolleginnen und Kollegen getroffen hast, was sind die aktuellen Schlagzeilen, die in Stockholm gerade die Runde machen. Was wird aktuell bei euch besprochen?
Ja, herzlichen Dank für die Einladung, lieber Wolfgang, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Hier im Norden geht es gar nicht so um so ernste Themen gerade, denn wir sind mitten im Countdown für die Sommerferien. Und hier geht es sehr ausgelassen zu. Die Schülerinnen und Schüler, die Abiturientinnen und Abiturienten, die feiern ihre Abschlüsse. Da fahren hier so Party-LKWs durch die Gegend. Diese Seemannsmützen werden geschmissen, kennt vielleicht der ein oder andere aus den Filmen. Das artet manchmal schon so ein bisschen in Sommerstress aus, weil man ja noch das zweite Halbjahr eintüten muss, bevor man dann nächste Woche mit dem großen Midsommerfest entschwindet. Die Schwedinnen und Schweden haben 4 Wochen gesetzlichen Sommerurlaub am Stück und den nutzen auch die allermeisten, um dann diese hellen, wunderbaren Tage, hoffentlich wird auch das Wetter mitspielen, mit Familie und Freunden zu verbringen und bis August geht dann jetzt hier erstmal nichts mehr. Die Themen rücken da etwas in den Hintergrund, aber das ist so die Lage, um die du mich ja gebeten hattest. Das ist das, womit wir gerade hier im Büro eher zu tun haben.
Auch mal ein schönerer Ansatz als quasi die Feuer, die quasi immer in den Nachrichten brennen. Ich habe schon eingangs gesagt, wir haben uns heute die Sicherheits- und Verteidigungspolitik vor allen Dingen von Schweden und Finnland vorgenommen. Das zieht natürlich in den Ländern auch innenpolitische Debatten mit sich. Wir haben gesehen, auch der NATO-Beitritt Schwedens und Finnlands, der wurde von den NATO-Mitgliedern natürlich begrüßt, aber dass Schweden und Finnland lange Zeit eben nicht in der NATO waren, hatte auch seine Gründe. Insofern wurde auch der NATO-Beitritt heftig diskutiert innerhalb der beiden Länder. Inwiefern hat sich durch den NATO-Beitritt haben sich die sicherheitspolitischen Diskussionen in den beiden Ländern verschoben? Gab es da eine Neuausrichtung oder gab es da nochmal, wir blicken jetzt zum Beispiel auf Finnland, eine Verschärfung dessen, was sowieso schon quasi Alltag im Rahmen der Sicherheitspolitik der beiden Staaten ist und war?
Ja, man kann schon sagen, dass die Länder seit dem russischen Angriffskrieg sich sicherheitspolitisch stark verändert haben. Also bis dato waren Finnland und Schweden ja bündnisfrei. In Finnlands Fall war das eher eine Reaktion, eine sicherheitspolitische Reaktion darauf, sich von Russland quasi über die Neutralität einen Frieden zu erkaufen. Und in Schweden war es aber eine 200 Jahre alte Tradition. Es war Teil der schwedischen Identität. Und Magdalena Andersson, die schwedische Ministerpräsidentin, die den NATO-Beitritt ja eingeleitet hat, die den Antrag gestellt hat, hat das mal so richtig gut zusammengefasst, dass sie gesagt hat, die militärische Bündnisfreiheit hat Schweden gut gedient, aber unsere Schlussfolgerung aus den letzten Monaten und Jahren ist, dass sie uns in Zukunft nicht mehr so gut dienen wird. Damit hat sie eine alte Aussage von Olaf Palme aufgegriffen und hat gleichzeitig deutlich gemacht, dass nach ihrer Ansicht sich die Zeiten so stark geändert haben, dass diese drastischen Maßnahmen aus der Sicht der schwedischen Sozialdemokraten notwendig war, um eben die Bürgerinnen und Bürger schützen zu können. In Finnland, wie gesagt, du hast das schon erwähnt, da war eine andere Situation. Da war der NATO-Beitritt immer eine Option, weil die Erfahrungen des Winterkriegs in Finnland sind noch sehr präsent. Sanna Marin, die damalige Ministerpräsidentin, hat immer gesagt, jeder kennt jemanden, der noch im Winterkrieg war. Und die Neutralität war früher ein Sicherheitsthema und jetzt war eben der Bündnisanschluss das Sicherheitsthema. Und da hat sich in Finnland wirklich über Nacht auch die öffentliche Meinung gedreht. Jetzt gibt es auch wirklich, muss man sagen, nach 2 Jahren eine breite politische und gesellschaftliche Mehrheit für diese Neuausrichtung, auch wenn es immer noch eine ganz kleine Zahl einzelner Parteien, einzelner Gruppen gibt, die weiterhin skeptisch sind. Aber die aktuellen Debatten drehen sich weniger darum, ob der Beitritt sinnvoll war, sondern da geht es jetzt eher um die Rolle der beiden in der NATO, die Stationierung von Atomwaffen. Das ist natürlich doch noch ein sehr umstrittenes Thema. Aber auch beispielsweise die Ausweitung der Wehrpflicht. Dänemark, ein anderes Nachbarland, hat die gerade auch auf die Frauen ausgeweitet. Es geht darum, wie die Reservistenarmeen aufgestellt sind und es geht natürlich auch um den weiteren Umgang mit Russland.
Aber Lass uns doch mal innenpolitisch auf Schweden fokussieren. Das war ja auch innerhalb der europäischen und deutschen Medien, als Schweden quasi NATO-Mitglied den Antrag gestellt hat und das dann auch ins Gremium ging, hat sich die Türkei erstmal dagegen gestellt. Also Finnland wurde relativ rasch aufgenommen. Bei Schweden gab es aufgrund innenpolitischer Entscheidungen oder auch quasi der gesetzlichen Freiheiten innerhalb Schwedens, was die Religionsfreiheit oder Kritik an Religion anging, die dort sehr, sehr liberal eingestellt sind, gab es vom NATO-Mitglied Türkei doch wesentlichen Gegenwind, der quasi darauf gewirkt hat, innenpolitisch in Schweden Veränderungen herbeizuführen. Inwiefern wurde das während des Aufnahmeprozesses in Schweden diskutiert? Gab es da Gruppen, die bereit waren zu sagen, na gut, für den NATO-Beitritt verzichten wir jetzt quasi auf bestimmte freiheitliche Rechte, die wir hier in Schweden haben und lange gepflegt haben? Oder ist es so, dass es mittlerweile, über Dialog gelöst wurde oder dass man einen Weg gefunden hat, zu sagen, ja, man gibt das eine nicht auf, aber macht das andere trotzdem?
Die Situation war in der Tat so, dass Finnland und Schweden ihren Antrag gemeinsam gestellt haben und Finnland dann relativ schnell, nämlich schon im April 2023, Mitglied geworden ist. Und in Schweden hat es ein ganzes Jahr gedauert. Sie sind erst im März 2024 nach dem von dir beschriebenen langen Ringen mit der Türkei, aber auch Ungarn beigetreten. Und sie haben tatsächlich innerhalb dieses Beitrittsprozesses mehrere Änderungen an ihrer Terrorgesetzgebung, an der Deklaration bestimmter Akteure als terroristisch vorgenommen. Ich habe das als keine breiten gesellschaftlichen Diskussionen erlebt. Es waren eher parlamentarische Diskussionen. Und ein wesentlicher Punkt, der eigentlich eine größere Rolle gespielt hat als die Diskussion über die Anpassung der Gesetze, war die Rolle, die verschiedene Akteure gespielt haben, die beispielsweise zur Hochzeit der NATO-Beitrittsdiskussionen auf der Straße hier Inszenierungen gemacht haben, wie beispielsweise das Verbrennen von einer Puppe, die gekennzeichnet war wie der türkische Präsident Erdogan, und die auch wo es immer wieder Spekulationen gab, ob die im Zusammenhang mit beispielsweise der sehr extrem rechtspopulistischen Partei, die Schwedendemokraten, stehen. Also da gab es mehr, habe ich persönlich mehr Diskussionen darüber wahrgenommen, ob jetzt alle Akteure an einem Strang ziehen, die eigentlich diesen NATO-Beitritt beschlossen haben, beziehungsweise ob Gruppierungen, die diesen Akteuren auch am Rande nahestehen, das dahinter treiben. Ich glaube, das war ein größeres Thema, und es war auch ein großes Sicherheitsthema, ob es zu terroristischen Anschlägen kommen könnte in Schweden während dieser etwas besonderen Phase, die ja auch eine gewisse Vulnerabilität darstellte, ob man jetzt der NATO beitreten kann oder nicht. Das war schon eine relativ angespannte Situation auch.
Und im Vergleich dazu in Finnland, du hattest gesagt, Finnland hatte sich aufgrund seiner geografischen Lage quasi Neutralität gegenüber Russland versprochen, indem sie gesagt haben, sie wären eben nicht Mitglied dieses Bündnisses, weil sie quasi jetzt auch einer der Anrainerstaaten an Russland sind, die eine sehr lange Grenze miteinander teilen, viele russische Militärbasen beziehungsweise auch die russische Marine operiert in dem Gebiet, das ganz nah an Finnland grenzt. Wie war es im Vergleich dazu in Finnland, die Diskussion quasi, also diese Neutralität aufzugeben, um sich Sicherheit zu erkaufen, so man denn unter den NATO-Schutzschirm gegangen ist, gab es dort in Schweden auch, in Finnland auch Kräfte, die gesagt haben, nee, wir versuchen diese Neutralität zu wahren? Oder war das so, dass der überwiegende Teil der Finnen gesagt hat, okay, die Lage ist so ernst mittlerweile, dass wir quasi das selber nicht mehr schaffen oder dass wir uns selber von Russland so stark bedroht sehen, dass wir sagen, wir müssen jetzt Teil dieses NATO-Bündnisses werden?
Ja, also die kurze Antwort ist tatsächlich Zweiteres, selbst aus der linken Partei. Also man kann schon sagen, dass die Linken und auch die Grünen Parteien eher zu dem skeptischen Lager in beiden Ländern zählten. Selbst aus der linken Partei in Finnland gab es sehr viele Stimmen, die eben dieses Sicherheitsbedürfnis, die Sicherheitsbedrohung so eingeschätzt haben, dass es wirklich zwingend notwendig ist. Vielleicht muss man auch noch mal einen Schritt zurück machen und sich die Situation vor dem Eintritt angucken. Es war tatsächlich so, dass sich ja sowohl Schweden als auch Finnland in den letzten Jahren immer stärker auch sicherheitspolitisch einerseits an die EU angenähert haben und andererseits auch an die NATO. Also es gab ja schon die Partnerschaft für den Frieden. Beide haben ja auch schon ihre Militärausgaben mit der NATO koordiniert. Sie haben zum Teil an Manövern teilgenommen, schon im Vorfeld. Also es war in gewisser Weise auch das Nachvollziehen Ziehen eines nächsten konsequenten Schrittes in Finnland, zumal man sich ja diese NATO-Beitrittsoption immer offen gehalten hatte. Auch spätestens nach dem Ende des Kalten Kriegs wurde darüber in Finnland sehr offen diskutiert, dass der NATO-Beitritt immer auch eine Option ist. Und wie gesagt, dann gab es quasi über Nacht Meinungsumfragen, die zeigten, dass sich auch in der Gesellschaft da eine ganz deutliche Mehrheit dafür herausbildet. Und dann muss man sagen, in Finnland ist die Außenpolitik liegt stark in der Verantwortung des Präsidenten. Und da hat der Präsident, der konservativ, eher der überparteilich ist, aber eher aus dem konservativen Spektrum kam, gemeinsam mit der sozialdemokratischen Premierministerin Sanna Marin damals wirklich an einem Strang gezogen und hat das da ein neues Sicherheitsgutachten aufgestellt, hat das im Parlament auch sehr stark diskutiert und dann gab es wirklich den starken Eindruck, dass hier sowohl die politischen Eliten als auch die Gesellschaft dasselbe möchten und auch da an einem Strang ziehen.
Und gibt es seit dem Beitritt, also seit 22, 23 innerhalb der beiden Gesellschaften, ist es da eine Konstante, dass man gesagt hat, die Meinung, die damals zum NATO-Beitritt vorgeherrscht hat, die ist jetzt auch immer noch die dominierende Meinung? Oder gibt es mittlerweile, wie ist ja in den anderen europäischen Staaten, hat er seitdem auch, wird breit diskutiert und kommen neue Ideen auch etablierter Parteien zum Vorschein zu sagen, ja, man muss wieder den Dialog suchen. Gibt es diese Bewegung in Schweden und Finnland auch oder sind die Gesellschaften dort eher so, dass du sagst, es ist eher noch vergleichbar mit dem Zustand 2022, 2023?
Ja, also in Bezug auf den NATO-Beitritt erlebe ich keine Diskussionen, die den in Frage stellen. Natürlich gibt es eine Diskussion über die Bedeutung des transatlantischen Partners und inwieweit die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den Vereinigten Staaten gewährleistet ist. Wir kennen diese Diskussionen auch aus Deutschland. Es ist ein transatlantisches Bündnis, aber da gibt es natürlich die bekannten Diskussionen. Insgesamt würde ich sagen, gibt es in der gesamten nordischen Region einen sehr großen Konsens, dass man sich ganz klar weiterhin dazu bekennt, dass man mehr Zusammenarbeit in der Verteidigung möchte. Das ist sehr nordisch, es ist ein sehr nordisches Konzept. Mein Nachbarland muss geschützt sein, damit ich geschützt bin. Das kann man in vielerlei Hinsicht historisch verstehen, wenn man sich beispielsweise Norwegen und Dänemarks Schicksal unter den Nazis angeschaut hat, aber auch andere. Und die haben eben insgesamt diesen Konsens, wir wollen mehr Zusammenarbeit, mehr Verteidigung, sie wollen da die NATO zu nutzen, aber sie wollen auch eine verbesserte europäische Zusammenarbeit. Und für die nordischen Länder ist dabei immer ziemlich klar, dass die baltischen Länder und die nordischen Länder da gemeinsam eine große Bedeutung haben. Du hast schon die Ostsee angesprochen, die ja jetzt auch NATO-Binnengewässer ist. Und sie sehen sich da ganz klar auch als kleine Länder in einer großen Verantwortung und in einer, betonen immer wieder, wie wichtig das ist, auch ein Bewusstsein dafür im Rest von Europa zu schaffen, wie sich die Situation aus der Bedrohungslage oder der wahrgenommenen Bedrohungslage der nordischen Länder darstellt und was sie sich auch von den europäischen Partnern wünschen. Es gibt natürlich auch im Norden Unterschiede. Ja? Also es gibt schon beispielsweise im Verhältnis zu Russland Unterschiede. Die norwegische Regierung hat immer wieder betont, dass man neben der Aufrüstung auch den Dialog suchen muss. Also die altbekannte sozialdemokratische Strategie, die beispielsweise auch schon Willy Brandt verfolgt hat. Die Finnen haben da aber wirklich aufgrund du hast die 1000 Kilometer lange Grenze betont, aufgrund der besonderen geografischen Situation eine ganz andere Rhetorik. Trotzdem muss ich sagen, es gibt schon eine relativ harte Linie gegenüber Moskau, auch aus den nordischen Ländern. Und sie unterstützen die Ukraine mit Milliardenhilfen. Dänemark ist einer der größten Geber. Sie verstärken ihre Verteidigung, vor allen Dingen auch auch im hohen Norden, in der Arktis zum Teil. Und sie fordern immer wieder gemeinsam in der Europäischen Union, auch Norwegen hat da ja einen Beobachterstatus und ist aktiv auch involviert in viele Diskussionen. Da wird immer wieder ein entschlossenes Vorgehen gegen Russland gefordert.
Bevor wir uns jetzt gucken, wie sich die nordischen Länder vielleicht international auf dem internationalen Parkett aufstellen, du hattest ja schon ein paar Hinweise dazu gegeben. Du hast eben angesprochen, das Verhältnis zur natürlich zum größten Bündnispartner innerhalb der NATO ist, den USA ist natürlich auch in Schweden, Finnland und den anderen nordischen Ländern herausfordernd. Siehst du es da als Vorteil an, dass zum Beispiel anders als in Deutschland oder Polen die Präsenz von US-Truppen in den nordischen Ländern wesentlich geringer ist, also in manchen Ländern schlichtweg nicht da ist, wenn wir jetzt zum Beispiel auf Finnland gucken, dass sie sich ja lange diesen Gedanken gewahrt haben und dass sie aus diesem Grund heraus, wenn man sich die Verteidigungsbudgets zum Beispiel von Finnland anguckt, die liegen ja jetzt schon über dem, was quasi NATO-mäßig gefordert wird, dass sich die Länder stets selber um die eigene Verteidigungspolitik dann gemeinsam im Kontext der nordischen Länder gekümmert haben und sich eben nicht auf einen großen Partner wie jetzt die USA verlassen mussten.
Die nordischen Länder, also wenn man das so pauschal sagen muss, haben neben diesem kollektiven Sicherheitsansatz schon immer auch einen sehr realistischen Sicherheitsansatz verfolgt. Also die haben ihre eigenen Rüstungsindustrien, vor allen Dingen Schweden und Finnland, aber auch Dänemark, und haben gleichzeitig trotzdem auch immer eine starke entwicklungspolitische Komponente gehabt und andere Politiken verfolgt. Mir fällt die Antwort auf die Frage pauschal ein bisschen schwer, weil wenn man sich beispielsweise anguckt, dass Island ist sehr stark von den USA abhängig, weil es noch nicht mal ein eigenes Militär hat, ist also ein kompletter Sonderfall. Und es ist auch so, dass diese kleinen Länder, manchmal wird das sehr realistisch argumentiert, dass man als kleines Land natürlich außerhalb eines kollektiven Verteidigungsbündnisses kaum irgendeine Chance hat. Also es gibt auch zwei verschiedene Sichtweisen darauf. Man kann die kollektive Sicherheit immer wieder herausstellen, aber man kann auch sagen, die nordischen Länder sind jetzt der NATO beigetreten, weil sie ganz realistisch gesehen haben, dass sie als neutrale Einzelkämpfer auch mit ihren hohen Rüstungsausgaben in Finnland keinerlei Verteidigungsfähigkeit sehen. Die hohen Verteidigungsausgaben sind auch, muss man auch ein bisschen im Laufe der Zeit sehen. Natürlich, Finnland ist die absolute Ausnahme. Die erfüllen jetzt schon und haben auch über die vergangenen Jahre immer das 2%-Ziel übererfüllt. Vor allen Dingen aber auch, weil sie sich ganz besonders vorbereiten und viel in eine Verschränkung zwischen Zivilschutz und Militär auch setzen und eben eine große Reservistenarmee haben. In Schweden muss man fairerweise sagen, gab es im Zuge auch der Sparpolitiken nach den Finanz- und Wirtschaftskrisen ein sehr starkes Herunterfahren der Verteidigungsausgaben. Sogar so weit, dass die NATO jetzt nach dem Beitritt Schweden quasi auch Hausaufgaben aufgegeben hat und nämlich gesagt hat, ihr müsst dringend in eure Infrastruktur investieren, ihr müsst dringend sehen, dass ihr Straßen aufbessert, dass ihr die Kapazität von Krankenhäusern beispielsweise ausweitet, Verkehrswege, Schienennetze und all dies entspricht nicht der Verteidigungsfähigkeit, die die NATO eigentlich braucht, um Schweden dann auch tatsächlich zu verbinden. Und da hat jetzt eben auch sogar die Finanzministerin gerade erklärt, dass Schweden jetzt plant, die Verteidigungsausgaben noch mal deutlich zu erhöhen auf 3,5% des Bruttoinlandsprodukts für das Militär und noch mal 1,5% für Infrastruktur. Diese zusätzlichen Milliarden sollen jetzt erstmal über Kredite finanziert werden, wahrscheinlich für 4 oder 5 Jahre. Aber es wird schon diskutiert, dass das keine dauerhafte Lösung ist. Und dann gibt es natürlich ähnliche Diskussionen auch. Wo wird dieses Geld eingespart? Wir kennen diese Diskussionen auch aus dem deutschen Wahlkampf, inwiefern ist das ein Trade-off, der es aus einer sozialdemokratischen Perspektive sicherlich nicht sein kann. Und das sind natürlich Diskussionen, die hier sehr stark im Vordergrund stehen werden, auch in den nächsten Wochen. Ja, weil es da einfach auch um die Umsetzung geht und darum, diese neuen Vorsätze auch einzuhalten.
Dann lass uns doch jetzt mal schauen. Du hast gesagt, die nordischen Länder positionieren sich, was jetzt Verteidigung angeht, häufig gemeinsam oder sagen, auch mein Nachbar muss gut geschützt sein oder ich muss meinen Nachbarn schützen, damit ich gut geschützt bin. Du hast jetzt auch schon so ein paar Unterschiede gezeigt. Lass uns das nochmal direkt auf den außenpolitischen Kurs der NATO gegenüber Russland fokussieren. Gibt es da Unterschiede? Jetzt können wir das ja ruhig mal ausweiten auf alle nordischen Länder, jetzt vielleicht nicht nur Schweden oder Finnland zu schauen. Gibt es da Unterschiede in einem Ansatz, wie man auf Russland reagiert oder zugeht, dialogorientiert, weiter aufrüstet, einen Mittelweg zwischen beiden. Ich glaube, das ist was in vielen europäischen Gesellschaften gerade sehr stark diskutiert wird und was auch zumindest in der NATO wird nach außen hin ein klarer Kurs vorgegeben oder dargestellt, aber innerhalb der NATO gibt es natürlich auch mit der ganzen Bandbreite, wenn man jetzt guckt, von Finnland im Norden bis hin zu Spanien oder jetzt auch Türkei als nicht ganz unkritisches Mitglied innerhalb der NATO, eine ganze Bandbreite an Interessen, die sich dort widerspiegeln. Wie ist das bei den nordischen Ländern? Gibt es da einen gemeinsamen Kurs, dass jetzt gesagt wird, wir gegenüber Russland sind wir als nordische Länder quasi uns einig oder gibt es dort auch Kräfte innerhalb der politischen Parteien in dem Spektrum der Länder, die sagen, wir müssen darauf anders reagieren oder wir müssen quasi aufhören zu kämpfen, Waffenstillstand und den Dialog mit Russland suchen.
Ja, also ich hatte ja schon erzählt oder beschrieben, wie stark auch sagen wir mal, Geschlossenheit der nordischen Länder beim NATO-Beitritt von Finnland und Schweden war. Ich erinnere mich, es gab 2023 ein Treffen der sozialdemokratischen Parteivorsitzenden und der Gewerkschaftsvorsitzenden, in dem auch der NATO-Generalsekretär als Ehrengast damals eingeladen war. Und es gab, glaube ich, niemanden, der gegen oder kritisch sich geäußert hätte zum NATO-Beitritt von Finnland und Schweden. Und zum ersten Mal sind jetzt mit diesem Beitritt alle 5 nordischen Länder Teil des Verteidigungsbündnisses. Also das ist schon so die Makroebene. Und wie ich auch schon gesagt habe, sie setzen gemeinsam auf Abschreckung und sie betonen wirklich auch eine harte Linie gegenüber Moskau. Die Art und Weise, wie dann beispielsweise internationales Recht betont wird, ist unterschiedlich. Ja? In Norwegen nehme ich das sehr stärker wahr, dass immer wieder rekurriert wird auf natürlich auch und den Multilateralismus, aber dass man eben auch sagt, wir müssen neben der Aufrüstung ganz stark auch die Dialogkanäle mit Russland offen halten und nutzen. Das nehme ich schon als etwas anders wahr, als wie eben gesagt in Finnland. Und Dänemark nehme ich so wahr, dass sie sich viel stärker als die anderen im militärischen Bereich auf die Europäische Union setzen. Ich denke, das hängt auch mit der Tatsache zusammen, dass Dänemark tatsächlich in einer schwierigen Situation sich befindet, aufgrund der Tatsache, dass Donald Trump mehrfach gesagt hat, er will einen Teil des dänischen Königreichs einfach mal so kaufen oder übernehmen, nämlich Grönland. Und ich glaube, dass da Dänemark tatsächlich eine sehr unsichere Situation wahrnimmt und sich deswegen ganz, ganz stark auf die Europäische Union rekurriert, aber auch auf internationales Recht, das immer wieder betont, dass das unser Referenzrahmen ist. und da eben auch auf die kollektive europäische Sicherheit setzt. Und Finnland ist natürlich total aktiv an der NATO-Ostflanke und ist da sehr strategisch, ja, während Schweden wieder etwas mehr auf die hybriden Bedrohungen schaut und sich immer wieder so als Brücke zwischen EU und NATO rekurriert. Das ist auch, ich nehme das fast schon wie so eine Art Arbeitsteilung zwischen den nordischen Staaten wahr. Und natürlich, sie haben ihre eigenen Interessen, sie haben ihre ganz eigene Historie, historische, geografische, militärische Geschichte, auch gesellschaftliche Geschichte. Wir dürfen nicht vergessen, dass alle ganz unterschiedliche Kriegserfahrungen gemacht haben. Beispielsweise, ich habe vorhin schon die Norweger und die Dänen erwähnt, auch die Finnen haben eine sehr starke Kriegserfahrung. Und die Schweden eher weniger, da sie im Zweiten Weltkrieg auch neutral waren, aber immer auch sehr stark mit Deutschland beispielsweise verhandelt haben und weniger stark direkt von direkten Auswirkungen des Kriegs betroffen waren. Und das schafft ganz unterschiedliche Gesellschaften. Und ich glaube, das ist was, was wir immer, obwohl das sehr komplex ist, aber das müssen wir uns immer wieder auch vor Augen halten, dass deswegen unser Bild leicht anders sein kann und dass es sehr nützlich ist, darüber zu sprechen, warum wir ein anderes Bild haben, aber dass wir uns auch immer wieder abgleichen müssen, welches Bild wir haben und warum und welche Politiken deswegen im sicherheitspolitischen Bereich prioritär sind für die einzelnen Länder und die Gesellschaften auch. Das ist das Spannende im Norden. Es geht nicht immer nur um die Interessen der Staaten, des Staates, sondern es geht wirklich auch darum, dass Sicherheit ein öffentliches Gut ist. Es gibt so ein klares Bekenntnis dazu, dass man die Gesellschaften, dass man sich gegenseitig auch schützen möchte in der Gesellschaft. Ich habe vorhin schon diese wahnsinnigen Zivilschutzmaßnahmen erwähnt. Die sind auch immer wieder verschränkt. Und das ist ein ganz besonderer Ansatz mit leichten Differenzen. Aber ich glaube, dass der auch ganz stark von den Nordics in die NATO reingetragen wird und jetzt dann auch mit Schweden und Finnland nochmal zwei neue Mitglieder sind, die eben sehr stark auch an Resilienz der Gesellschaften denken. Und da spielen dann noch so viele andere Dinge eine Rolle. Da könnten wir jetzt noch stark ins Detail gehen. Aber ja, das
Lass
würde
uns da
ich.
doch ruhig ein bisschen reingehen im vierten Bereich, den wir uns vorgenommen haben, die spezifischen sicherheitspolitischen Entwicklungen innerhalb der Region. Wie bewerten denn die nordischen Länder die aktuelle militärische oder du hast es oder wir haben es oft auch schon angesprochen, die hybride Bedrohungslagen? Es sind natürlich nicht nur irgendwie Panzer oder Soldaten, die vorrücken, sondern es ist längst auch im digitalen Raum gibt es dort Angriffe. Das muss nicht mal Propaganda oder Spionage sein, sondern es gibt auch im digitalen Möglichkeiten, wo quasi hybride Kriegsführung dort schon unlängst betrieben wird. Dann, wie gesagt, auch die Ostsee. Wenn wir es schaffen, vielleicht lass uns noch kurz auf den arktischen Raum gucken, aber lass uns erst mal schauen, wie die Zivilgesellschaften die Reaktion darauf ausfallen. Du hattest eben schon erwähnt, es ist ein sehr umfassender Ansatz, wenn man um Verteidigungsfähigkeit oder sich über Verteidigungsfähigkeit in den nordischen Gesellschaften unterhält. Das ist vielleicht auch anders, als es bei der deutschen ist, eine Diskussion ist, die möglichst alle Gruppen mit einschließt. Es gab letztens erst einen Beitrag ich glaube, das war ein ZDF- oder ARD-Beitrag, wo geschaut wurde, da gibt es überhaupt Schutzräume für die Zivilbevölkerung im Falle eines Angriffes hier auf deutschem Boden. Da wurde erschreckend festgestellt, dass es die überhaupt nicht gibt. Also die sind zwar vorhanden, aber die sind überhaupt nicht dafür ertüchtigt. Das ist in Schweden und gerade in Finnland natürlich was anderes. Nimm uns doch so ein bisschen mit auf diesen zivilgesellschaftlichen Zweig der Sicherheits- und Verteidigungspolitik und wie die Regierungen oder diejenigen, die Entscheidungen treffen, das auch in die Bevölkerung hineintragen oder auch in dem anderen Fall auch Meinungen innerhalb der Bevölkerung aufnehmen und vielleicht auch die eigene Politik dahingehend anpassen.
Ja, also es gibt eben schon seit Jahrzehnten einen Ansatz, den ich als Konzept total spannend finde, aber der aus meiner Sicht vor allen Dingen in Deutschland ein bisschen den unglücklichen Namen der totalen Verteidigung trägt. Das ist eben dieses sehr umfassende Konzept, wo die zivilgesellschaftliche Resilienz und die Verteidigungsfähigkeit Hand in Hand gehen. Das hat dazu geführt, dass ich habe das vor allen Dingen hier in Schweden sehr stark miterlebt, dass in den letzten 2 Jahren viele Schutzräume wieder aktiviert wurden, Notfallpläne überarbeitet wurden, in großen Organisationen Zuständige benannt wurden, die in Kommissionen mit Regierungsvertreterinnen und Regierungsvertretern Strategien ausgearbeitet haben. Beispielsweise hier neben uns ist der Gewerkschaftsdachverband. Da gab es Menschen, die zuständig dafür waren, Konzepte gemeinsam mit dem Verteidigungsministerium zu erarbeiten und umzusetzen und zu zeigen, wo sie wie Menschen gezielt auf Krisen vorbereiten. Das reichte dann hin zu der Tatsache, dass die Gewerkschaft ihren Mitgliedern ein sogenanntes Notfallpaket angeboten hat, wo es ist so eine kleine, wir haben das auch hier im Büro gekauft. Das ist eine kleine Box, da ist ein Radio, nicht batteriebetriebenes Radio drin, da sind solche Beutel drin, wo man Wasser wie sagt man, speichern kann und noch viele andere Dinge mehr, die natürlich nicht nur im Kriegsfall von Bedeutung sein können, sondern auch, wenn beispielsweise sollten wir hier festsitzen, wenn es mal zu einem plötzlichen Wintereinbruch kommt, der durchaus passieren kann, dass es hier mal wirklich so stark schneit, dass beispielsweise die Pendlerzüge nicht mehr fahren oder auch die Metro nicht mehr oder wie wir ja auch, ich weiß, ihr hattet darüber mit der Kollegin aus Spanien
Spanien, genau.
gesprochen, ne, wenn es zu einem plötzlichen Stromausfall kommt und die Menschen festsitzen, also da ist man hier einfach besser vorbereitet. Und das hat aber natürlich alles auch seine zwei Seiten. Es gibt beispielsweise hier auch Flyer. Wir haben auch, ich weiß nicht, wir haben auch ein kleines Video nochmal mitgebracht, das zeigt, wie der schwedische Staat versucht, die Gesellschaft mitzuholen und quasi den Menschen auch diese Vorbereitung immer wieder anzudienen, ja, oder sie darauf hinzuweisen, dass das eine gute Idee wäre, das zu machen. Ich weiß
Wir
nicht, ob
können
du
uns
es
das Video
einspielen
gern
willst oder
mal,
ob wir noch mehr die Zeit haben.
anschauen.
In case of crisis or war. We live in uncertain times. War, cyber attacks, extreme weather events and dangerous pathogens are just a few of the threats we face. To resist these threats, we must stand united. Everyone between the ages of 16 and 70 could be called upon to help defend our country and our freedom in the event of war or impending armed conflict, and the Swedish government activates a heightened state of alert. This applies to both Swedish citizens and foreign nationals residing in Sweden. During a crisis or war, aid must be primarily given to those who need it the most. This means that most of us must be able to manage on our own for at least a week. Find out what you need to keep at home. For example, jugs filled with water, non-perishable food, personal hygiene products, a radio that can be powered without electricity, and warm clothing to make it through a power outage. Prepare ahead of time so you don't have to rush out when something serious happens. By doing so, you are contributing to Sweden's emergency preparedness. Other ways to help include learning what the different warning sirens mean, locating the nearest shelter, expanding your knowledge on how to identify false or misleading information, and knowing how to stop a bleeding. Get prepared now so you know what to do in the event of crisis or war. You play a role in Sweden's emergency preparedness. Read the brochure In Case of Crisis or War in English at msb.se.
Ja, und der letzte Satz hat es schon sehr greifbar gemacht. Du spielst, also die Leute werden direkt angesprochen, du spielst eine Rolle in der Verteidigungsfähigkeit deines Landes. Du musst aber auch diese Rolle spielen und es spielt keine Rolle, ob du schwedischer Staatsbürger bist oder auch nicht. Das wird extra nochmal betont. Du musst hier deine Rolle spielen, um eine Krise aufhalten zu können. Es ist natürlich auch ein zweischneidiges Schwert, das habe ich gesagt, bevor das Video losging, weil wir haben gemerkt, dass sich die konservativ-rechte Regierung in diesen Videos und auch in den Flyern, die an alle Haushalte verteilt wurden, ihre Rhetorik sehr verschärft hat. Und da ging es dann immer um Krieg und seid bereit für den Krieg, war auf einmal ein Slogan. Und da gab es unendlich viele Diskussionen in den Medien und in den sozialen Netzen. Und auf einmal haben die Kinder in Schweden richtig Angst bekommen. Also ich habe das gemerkt, selbst bei meinem kleinen Sohn war auf einmal Krieg ein Riesenthema. Das Sorgentelefon ist explodiert. Deswegen hat sich dann tatsächlich sogar der Oberbefehlshaber der Armee im Kinderfernsehen nochmal hingesetzt und hat erklärt, nein, die Wahrscheinlichkeit eines Kriegs ist nicht größer geworden. Es geht vor allen Dingen darum, vorbereitet zu sein, ohne Panik zu machen, aber eben das auf allen Ebenen, gesellschaftlich, militärisch und politisch. Und es geht auch nicht nur um den Krieg, sondern es geht beispielsweise auch um mögliche Krisen aus Klimafolgeschäden, ne? Wir haben das ja bei den Hochwassern oder so erlebt. Und wenn jedes Kind dann weiß, was es machen kann, dann schaffen wir das schon ganz gut, dass wir alle schützen können. Und das war dann nochmal einen guten Dreh, um die Message etwas klarer zu machen. Aber man sieht schon, dass das Klima hier in Schweden eben doch, sage ich mal, sehr sensibel ist und da auch so ein gesteigerte Bedrohung in der Bevölkerung einfach wirklich wahrnehmbar ist, dass ich würde jetzt nicht sagen, dass sie Angst haben, aber ist es eben, diese Reaktion hat schon gezeigt, dass dass das sehr schnell gehen kann und das ist natürlich nicht die Absicht, glaube ich, der Regierung Angst und Schrecken zu verbreiten, da, wie gesagt, es ja keine akute Bedrohung gibt. Stattdessen sind natürlich die anderen Bedrohungen, die du schon angesprochen hast, erstmal verteidigungspolitisch mehr im Fokus. Du hast schon gesagt, die Ostgrenze, da ist im Moment die große Diskussion, ob die Finnen aus dem Ottawa-Abkommen, also einer internationalen Konvention gegen die Nutzung von Landminen, austreten wollen. Deswegen habe ich vorhin auch gesagt, leichte Unterschiede, wenn es um das Erhalten von internationalem Recht geht. Die Finnen sagen also, diese 1000 Kilometer lange Grenze müssen wir irgendwie schützen können und da brauchen wir Landminen. Das ist eine sehr große Diskussion in Finnland, die nehme ich auch über die Parteien hinweg. Also da gibt es in den Parteien sehr, sehr viel Diskussion darüber. In der Ostsee, hast du schon angesprochen, geht es ganz stark um diese Sabotageakte, Unterseekabel, Pipelines und viele vermuten dahinter russische Akteure. Deswegen haben die nordischen Länder massiv ihre Überwachung verstärkt. Die sind ja alle wunderbar technologieaffin und sehr modern, wenn es um technologische Weiterentwicklung geht. Da wird viel gemacht, gerade mit Satelliten, aber auch Unterwasserdrohnen und da gibt es viel Austausch zwischen Ukraine und den nordischen Ländern. Genau, das sind die großen Themen. Du hast auch die Arktis angesprochen. Die wird ja oft dann in einem Atemzug genannt mit allen
Oder
Sicherheitsbedrohungen.
komplett vergessen, ne?
Genau, da muss man allerdings sagen, dass die meisten Experten davon ausgehen, dass die Sicherheitsbedrohung, die von Russland ausgeht, im Moment eher punktuell ist, vor allen Dingen auch, weil Russlands Kapazitäten sind nun wahrlich anders gebunden im Moment. Nichtsdestotrotz wir haben dazu auch eine große Studie gemacht, schon festgestellt, dass die Länder ihren Fokus auch, was die Arktis angeht, leicht verschoben haben. Und die meisten Länder haben auch ihre Arktis-Strategien angepasst. Das Thema Sicherheit war da auf einmal sehr prominent. Da dreht es sich natürlich auch um die Frage, ob, falls der Klimawandel die Schiffbarkeit sehr groß macht, die Kontrolle von möglichen Schifffahrtsrouten durch die Arktis auch Konflikte auslösen könnte. Man muss aber auch da sagen, bisher sehen wir da wenig so starke Befahrbarkeit, dass das schon eine Rolle spielt. Und natürlich, Russland hat auch in der Arktis schon vor Jahren seine Militärbasen und U-Boote verstärkt. Und Norwegen und Dänemark rüsten da etwas nach. Island konzentriert sich eher auf die Cyberabwehr. Die haben auch nicht die Fachkräfte oder Möglichkeiten, dadurch, dass sie eben kein eigenes Militär haben, da stark Kurs zu verändern. Aber da würde ich sagen, ist im Moment kein Hauptaugenmerk auf der Sicherheitspolitik, mit der kleinen Ausnahme, dass ein verstärkter Zugriff auf einen Teil eines NATO-Landes von, nämlich Grönland, dass das problematisch sein könnte. Aber ja, ansonsten arbeiten die nordischen Länder da auch eng zusammen. Es gibt das NORDEFCO-Verteidigungsbündnis natürlich auch in der NATO. Es gibt in der Arktis gemeinsame Übungen, auch abgestimmte Luftraumüberwachung und solche Dinge. Ich denke, insgesamt kann man eigentlich sagen, dass die nordischen Länder auf diese vielfältigen Bedrohungen auf mehreren Ebenen immer wieder mit so einer Mischung aus militärischer Stärke, Aufrüsten, technologischer Fortschritt, aber auch gleichzeitig eben dieser gut vorbereiteten Gesellschaft, einer resilienten Gesellschaft. Es stellt sich ja hier immer auch kulturell die Frage nach dem Zusammenhalt, nach dem gesellschaftlichen Frieden. Das würde, glaube ich, nie unabhängig diskutiert werden. Und deswegen finde ich, kommen die nordischen Länder da schon auch zu ganz eigenen Lösungen und sind in dem Fall dann auch spannend, sich anzuschauen. Wie gesagt, mit dem, was wir ja jetzt immer wieder betont haben, dass sie zwar ein starkes gemeinsames Auftreten haben, aber eben auch ihre eigenen unterschiedlichen Ansätze.
Ja, gerade das, was du sagtest, was das Zivilschutz oder auch das Resiliente innerhalb der Gesellschaft angeht, ist was vielleicht auch andere NATO-Bündnispartner, da schließe ich jetzt Deutschland mal mit ein, vielleicht auch von den nordischen Ländern in Teilen übernehmen können. Vorbereitet zu sein, du hattest es gesagt, das war auch der Aufhänger meines Gesprächs mit unserer Kollegin in Madrid letzten Monat. Es reicht auch ein Stromausfall, ob der nun durch eine Naturkatastrophe oder durch einen Fehler im System oder durch eine Cyberattacke zustande kam. Das Ergebnis war für die Bevölkerung erstmal dasselbe. Also es ist nie schlecht, sich in irgendeiner Art und Weise vorzubereiten. Man muss globalpolitisch noch leider noch gar nicht mal so weit zurückgehen und erinnert sich an die Corona-Pandemie, die ja auch die Gesellschaften über den Globus hinweg herausgefordert hat. Insofern erstmal vielen Dank, Christine, dass du uns mitgenommen hast über, ja, oder in diesem sehr breiten Themenbereich auf die sehr weiten Flur der nordischen Länder, die natürlich auch alle eine unterschiedliche Ausrichtung haben. Ich glaube, das ist gerade deutlich geworden. Zum Ende hin möchte ich uns noch gern ein bisschen Zeit geben, darüber zu sprechen, was ihr als Büro in den nordischen Ländern macht. Das ist sicher auch eine Herausforderung, auch mit Fokus auf den Themenbereich, den wir gerade diskutiert haben, aber auch mit Blick auf, ja, die schiere Anzahl der Länder, wenn ich mir jetzt überlege, es ist jetzt nicht nur ein Land, ihr sitzt jetzt zwar in Schweden, aber es sind zahlreiche Länder, für die ihr mit verantwortlich seid. Das ist vielleicht auch ganz sicher noch mal ein anderes Arbeiten als zum Beispiel in den Büros Kolumbien, Marokko oder Indien, wo du vorher warst. Große Länder, aber alles ein Land. Jetzt ist es etwas kleinteiliger. Nimm uns doch kurz mit in den letzten 5 Minuten in eure ganz alltägliche Arbeit, aber vielleicht auch die Schwerpunkte, die ihr als Büro der Friedrich-Ebert-Stiftung versucht, in diesem Konglomerat der nordischen Länder zu setzen.
Ja, genau, das ist ein schöner Abschluss. Danke, damit auch nicht der Eindruck entsteht, wir würden hier nur Sommer feiern. Ich muss sagen, es geht natürlich nichts ohne das ausgezeichnete Team und die wundervollen Partner. Aber wie du schon angedeutet hast, wir sind ein vergleichsweise kleines Regionalbüro, das sich mit 5 Ländern ziemlich aktiv beschäftigt. Und wir versuchen da klare Schwerpunkte zu setzen, uns aber auch natürlich anzupassen, wenn jetzt, wie jetzt gerade, große geopolitische Veränderungen uns einfach vor neue Herausforderungen stellen. Und seitdem wir 2006 gegründet wurden, stand eigentlich immer im Zentrum das nordische Modell, also die Tatsache, wie die nordischen Gesellschaften soziale Sicherheit, wirtschaftliche Stärke, Gleichberechtigung und gesellschaftlichen Zusammenhalt eigentlich so gut miteinander verbinden, dass sie, also ich glaube, zusammengenommen sind sie die fünftstärkste Volkswirtschaft, obwohl sie ja alle wirklich so ganz kleine Länder sind. Das ist schon sehr beeindruckend, also bevölkerungsmäßig kleine Länder. Und da haben wir ganz stark geschaut, was Deutschland von den nordischen Ländern lernen kann. Und aber auch umgekehrt wird ein Schuh draus. Und wir sehen, dass wir uns immer mehr im Moment beschäftigen mit gemeinsamen Themen. Wie machen wir die Demokratie eigentlich zukunftsfit und widerstandsfähig? Was hat sich in Bezug auf soziale Gerechtigkeit in unseren Gesellschaften leider auch verändert? Wie sieht die moderne Arbeitswelt eigentlich aus? Kann man die von den Rohstoffen wegbringen, aber gleichzeitig digital fit machen? Und vor allen Dingen, wie kommt so ein Staat eigentlich bei den Leuten an? Und wie bleibt der auch handlungsfähig? Wie bleibt der auch modern? Das sind Fragen, die stellen sich hier auch. Es gibt auch im Norden, in Finnland und in Schweden riesengroße Stadt-Land und auch in Dänemark riesengroße Stadt-Land-Disparitäten, Norwegen auch überall eigentlich. Und da sehen wir schon, dass wir gemeinsame Herausforderungen haben. Wie kann eigentlich ein Staat für die Bürger erlebbar sein in strukturschwachen Gebieten? Ich komme selbst aus dem Saarland, da ist das für mich ein Thema, was absolut immer präsent ist, ja. Wie kann man modern sein und gleichzeitig aber auch so ein paar Probleme aushebeln? Das sind Themen, da finden wir schnell zusammen und da ist so ein Dialog immer total gewinnbringend. Und in der letzten Zeit ist dann eben auch dieser Dialog zu außen- und sicherheitspolitischen Fragen wieder wichtiger geworden. Er war ja schon mal sehr wichtig für Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten und die ihnen nahestehende Stiftung, wenn man an die guten Beziehungen denkt, die Olaf Palme mit Willy Brandt hatte und anderen. Da waren die Nordics schon immer ganz eng wichtige Ansprechpartner für die deutschen Politikerinnen und Politiker, aber auch für die Zivilgesellschaft. Und das ist schon was, wo wir irgendwo auch unsere Rolle sehen, dass wir hier die Leute aus Politik und Gesellschaft in den nordischen Ländern und Deutschland zusammenbringen, weil wir denken, dass es gewinnbringend sein kann und spannend sein kann, sich darüber auszutauschen. Und ja, das ist in Zeiten großer Umbrüche immer noch mal eine größere Herausforderung, aber macht uns allen hier unglaublich viel Freude.
Liebe Christina, vielen Dank für diesen umfangreichen Einblick, auch in eurer, nochmal den kurzen Exkurs in die Arbeit. Vielen Dank, dass du dir heute Zeit genommen hast. Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, vielen Dank, dass Sie auch wieder mit eingeschaltet haben oder den Beitrag hier in der Mediathek abrufen. Es hat mich gefreut, dass Sie mit dabei waren. Und alsbald sehen wir uns dann wieder vor der Sommerpause und blicken nochmal in ein anderes europäisches Land. Insofern wünsche ich Ihnen erstmal einen schönen weiteren Tag und freue mich auf das nächste Mal. Bis dahin, auf Wiedersehen.